Manche suchen Abenteuer in der Höhe, andere in der Tiefe, doch echten Nervenkitzel gibt's auch bei so manchen Dingen, die man essen kann. Zum Beispiel bei diesen.
Er gehört zu den gefährlichsten Delikatessen der Welt. Der Kugelfisch. In Japan, wo er als Fugu serviert wird, braucht man eine spezielle Lizenz. Ein falscher Schnitt und das Gericht, das so verlockend aussieht, wird zur tödlichen Falle.
In den steilen Klippen des Himalaya, hunderte Meter über dem Abgrund, hängt ein Mann an einem Seil. Er hat nur ein Ziel, den seltensten Honig der Welt zu ernten. Um dorthin zu gelangen, muss er sich den größten Honigbienen der Welt stellen. Ein Stich und er stürzt in die Tiefe.
Dieser Pilz gilt in Finnland als Delikatesse. Seine Form ist einzigartig, sein Geschmack unwiderstehlich. Aber nicht richtig zubereitet, ist er tödlich. Er wartet nur darauf, dass sein Sammler einen Fehler macht.
Aber was davon ist wirklich lecker und ist davon vielleicht auch irgendwas ein bisschen overrated? Das finden wir heute heraus. Willkommen bei einer neuen Folge Experience.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich bin Peter Greiner aus der Galileo-Redaktion und habe großen Respekt vor dem, was unsere heutigen Gäste gegessen und gemacht haben, denn da war nicht immer so ganz klar, wie das ausgeht. Wir haben nämlich Influencerin Kim Caramella und Extremkletterer Moritz Hans in die Welt geschickt, um Gerichte zu probieren, die es in sich haben. Zu sehen gibt's das alles auf Join in der Reihe Dangerous Food. Aber heute sind sie auch bei uns im Podcast zu Gast. Kim, ich freue mich total, dass du da bist und schön, dass du Zeit hast.
Dankeschön, ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf.
Und Moritz ist auch da. Ihr habt beide Zeit. Schön, euch beide mal hier begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Okay. Bevor wir jetzt gleich zu den einzelnen Gerichten kommen, habe ich noch ein kleines Audiorätsel für euch. Jeweils von einer Sache, die der andere gemacht hat. Und ich würde euch dann bitten, mal zu raten, was es war. Moritz, ich würde jetzt mal mit dir anfangen. Ich würde dir was vorspielen, was Kim gemacht hat. Und du ratest mal, in welche Richtung das gehen könnte und was das eventuell war. Bist du bereit?
Ich bin bereit, leg mal los. Das ist sehr eindeutig, glaube ich.
Okay.
Aber man kann es aber echt gut interpretieren, noch in andere Richtungen. Das ist schon krass.
Also ich hätte es mal einfach vermutet, dass es der Mochi war. Also im Hintergrund hat man so die Sprache gehört. Das klang irgendwie asiatisch, japanisch vielleicht. Und dann eben auch das Klopfen des Mochis, oder?
Ja, wir haben den richtig geschlagen. Also da wurde schon Gewalt aufgewandt, ey. Das war schon krass.
Ich sehe schon, Ich habe ein bisschen was zu Leichtes rausgesucht. Das war einfach zu eindeutig, was es allerdings damit auf sich hat. Vielleicht erfahren wir es später noch von Kim. Aber Kim, ich habe jetzt natürlich auch jetzt ein Audio-File von dem, was Moritz gemacht hat.
Okay.
Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger.
Oh Mann.
Ich spiele es mal vor und rat mal, was das gewesen sein könnte.
Ist es die Seilbahn, die so gequietscht hat? Moritz denkt selber noch nach.
Ja!
Okay, hat auf jeden Fall Spaß.
Ja.
Das war die Seilbahn, oder? Mit dem Tee?
Ja.
Hört sich auch
an. Der Start der Seilbahn.
Ja, ich merke schon, das war beides fast zu leicht. Ja, aber total richtig. Hey, gut geraten. Oder eigentlich auch, eigentlich habt ihr das gleich gewusst, das war nicht mal großes Raten.
Ja, das stimmt. Nee, aber wenn man es nur so hört, ist es auch nochmal voll krass. Das hört sich echt verrückt an irgendwie.
Das war tatsächlich bei der Seilbahn ein so Punkt, der ein bisschen gruselig war, die Geräusche tatsächlich.
Ja,
also weil
kann ich mir vorstellen.
Man sitzt auf so einem Ding und irgendwie dann ganz komische Geräusche, selbstgebaute Seilbahn, da möchte man es nicht irgendwie knacken hören.
Also da habe ich auch echt Respekt vor, dass du das alles gemacht hast. Also für mich ist das auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Welt, das, was du da gemacht hast.
Das leitet quasi schon zu dem ein, was ich euch beide gerne jeweils fragen würde. Ich würde tatsächlich gerne mal beginnen, so ein bisschen, ihr habt ja verschiedene Sachen ausprobiert, was so ein bisschen die jeweils größte Herausforderung jetzt jeweils war? Jetzt, Kim, jetzt mal einmal, glaube ich, noch unseren Zuhörern sagen, was du alles probiert hast. Das war, glaube ich, einmal der Fugu, der Kugelfisch. Genau. Der kann, glaube ich, falsch zubereitet tödlich sein.
Ja, also wenn man da sich einmal irgendwie ein falsches Teil auf dem Teller landet, dann ja, ist es ganz schnell vorbei.
Und dann war noch so ein giftiger Pilz in Finnland, glaube ich, mit dabei.
Genau, ja.
Mochis, wir haben es gerade schon gehört, bei denen Menschen schon mal ersticken, war, glaube ich, so die Gefahr dahinter.
Ja, total. Also irgendwie auch vor allem an Neujahr, wo die immer gegessen werden, vor allem bei Kindern und alten Leuten. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Also wir haben ja hier in Deutschland auch Mochis, aber die sind irgendwie auch nochmal ein bisschen anders. Also die in Japan sind auf jeden Fall nochmal klebriger.
Und dann gab es auch noch die frittierte Tarantel.
Ja. Das ist allerbeste.
So, ich sag ganz ehrlich, ich wüsste schon, was für mich die größte persönliche Herausforderung war. Aber was war es für dich? Beschreib mal.
Also auf jeden Fall die Spinne. Also ich habe so eine krasse Phobie, seitdem ich denken kann, vor Spinnen. Und ich habe vorher, also wie bei allen, denke ich vorher nicht so viel drüber nach, sondern mache es dann einfach. Und als das Thema dann aufkam, war ich so, ja, okay, let's go. Aber ey, das ging echt gar nicht, ne? Also es war wie eine Therapie.
Wohin ging es dafür überhaupt? Oder quasi wie ging das alles los?
Wir sind nach Kambodscha. Man weiß ja vorher auch noch nicht so viel, was passieren wird. Und ne, deswegen war ich dann einfach da. Und dann ging es auch einfach los. Und auf einmal standen wir da auf dem Markt. Und überall waren so Spinnen an Kindern dran. Und ey, wirklich, da habe ich schon fast angefangen zu weinen. Weil die Kinder, die hatten einfach gar keine Angst. Und die sind da auf den rumgeturnt, diese Spinnen. Und dann hatte ich auch
also
richtig
noch lebende
Angst.
Spinnen. Also das war quasi ein Markt und Kinder? Also, hä?
Ja, also das waren halt einfach die Kinder von den Marktverkäufern da. Und die hatten dann da total Spaß daran, die Spinnen als Haustiere auch irgendwie zu haben. Also die haben dann da mit denen rumgespielt und hatten da die an ihrem T-Shirt und so kleben. Und dann hatte ich so Angst. Und dann habe ich mich auch noch auf dem Klo da fertig gemacht, noch ein bisschen geschminkt. Und dann kam auf einmal ein kleiner Junge mit dieser Spinne an. Das hat man auch gar nicht gesehen, glaube ich. Und ich hatte so Angst und ich konnte mich auch gar nicht mit dem verständigen. Und der hat gemerkt, wie sehr ich Angst habe. Und der fand das total witzig und ist immer näher gekommen. Und da habe ich so Panik bekommen. Also es
aber
war
nicht
echt
so das Allernetteste, muss man dann auch sagen, oder? Das ist so protekt, lass mich einfach in Frieden.
Das war ganz schrecklich. Also ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wenn man keine Angst vor Spinnen hat. Moritz, hast du Angst vor Spinnen?
Boah, früher gar nicht, aber mittlerweile immer mehr vor so Kriechzeugs. Ja, tatsächlich. Ja.
Übel, ich weiß gar nicht wieso. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine harte Therapie. 3 Tage war das ja. Und jetzt finde ich sie süß.
Ernsthaft?
Nee.
Ey, ich wirklich, nee, im Ernst, vor allem
nur
weil ich danach.
Du gegessen hast.
Nee, ich habe jetzt so eine Bindung zu denen aufgebaut. Ich hatte die ja dann auch auf meiner Hand. Also das hätte ich mir niemals wirklich in meinem ganzen Leben vorgestellt, dass ich das machen würde. Und seitdem wirklich habe ich so eine chillige Bindung mit denen. So. Ist okay.
Wie ging's weiter? Also ihr wart am Markt, da waren schon die lebenden Spinnen anscheinend auch von Kindern, sind ganz nah an dich herangetragen worden.
Ja,
wie ging's weiter?
Ja, und da war ich auch schon so, nee Leute, ich werde die auf gar keinen Fall auf meine Hand nehmen. Ne? Und der Kameramann, der war auch so, nee, du schaffst das, Kim. Natürlich machst du das. Und ich war, nein, ich mach das nicht. Auf gar keinen Fall. Das, ne? Kannst du wirst nicht
ich
mit deiner Kamera
so
aufhalten.
Ich kann das so gut verstehen.
Danke. Und ja, dann irgendwie von Tag zu Tag, weil wir haben uns ja dann immer mehr angenähert, dann sind wir auch noch in den Wald gefahren und ich habe mir wirklich eine Jacke angezogen, die ich überall zumachen konnte, weil ich wollte nicht, dass mich irgendwas berührt von diesen Krabbelzeugs. Und mir war auch so heiß, also es war ja in Kambodscha und es war wirklich richtig warm. Und es war mir aber egal. Ich wollte einfach nur, dass nichts irgendwie meine Haut berührt. Ja. Und dann irgendwie hat man so lange und so viel Kontakt mit diesen Spinnen gehabt und so viele davon gesehen. Und dann bin ich irgendwie da über meinen Schatten gesprungen.
Was habt ihr im Wald aber jetzt gemacht?
Da haben wir die Spinnen aus Löchern geholt.
Oh Gott. Oh Gott.
Also das war ja ganz schrecklich. Also das war auch wirklich, das war wie so ein Jumpscare. Kennt ihr in so einem Horrorfilm, ne? Wenn dann sowas Schlimmes passiert. So war das, als sie dann da aus dem Loch gesprungen ist.
Ich finde Wald aber nochmal schlimmer als jetzt, mal böse gesagt, wenn man jetzt so im Zimmer ist und irgendwo so eine kleine Spinne an einer weißen Wand hat, dann sieht man ja auch, wo die ist und
ja,
wo die langläuft. Im Wald stelle ich mir dann nochmal so vor, okay, da siehst du ja die Hälfte der Zeit sowieso nicht. Und die Dinger sind ja richtig schnell, oder?
Ja,
also das sind ja jetzt
richtig
nicht so
schnell.
Oh Gott.
Und das hat mir auch voll Angst gemacht. Also, und ich, also im Wald, also als wir da wirklich die Spinnen noch so aus den Löchern geholt haben, da hatte ich auch, da musste ich auch noch weinen. Also da war es wirklich auch noch richtig intensiv.
Nein.
Also das war wirklich eine Grenzerfahrung, extreme Grenzerfahrung für mich. Aber ja, und aber zu sehen auch, ne, wie die Frauen, die haben das ja da gemacht und die Spinnen da rausgeholt, Also mit was für einer Ruhe. Und man denkt sich, hey, wie machen die das? Warum können die das so? Und ja, das hat einen dann irgendwie auch so ein bisschen dazu motiviert, dass man es das ja auch schafft. Weil wenn die das schaffen, dann muss man es ja irgendwie schaffen.
Du hast wirklich ernsthaft eine Spinne irgendwo aus dem Waldboden gezogen?
Quasi. Also die haben das schon gemacht. Da hatten die auch noch die Zähne, ne? Also das war ja das Giftige. Deswegen, okay. Da durfte ich halt dann nicht so richtig ran.
Verstehe.
Die haben da ja die Zähne rausgeschlagen. Ja.
Verstehe.
Wie geht dass man dann auch essen kann oder dass man eben nicht gebissen wird? Oder warum
dass man nicht gebissen
das?
Wird. Also genau, direkt nachdem die Spinne quasi aus dem Loch kommt, werden direkt die Zähne entfernt, damit sie halt nicht mehr, also damit das Gift da auch nicht mehr raus kann. Mhm. Ja.
Und dann geht man mit den Spinnen zur Friteuse oder wie läuft das?
Ja, also irgendwie manche werden auch noch eingefroren. Also
so als Vorrat, wenn mal gerade keine Saison ist quasi und mal wieder irgendwie schlechte Zeit ist. Okay.
Genau, dann taut man sich mal eine auf. Nee, also wir waren da ja auch bei einer Gefrierkultur. Also das hat man noch nie gesehen. Ich weiß nicht, 20.000 Spinnen oder so waren da drin.
Oh, voll die Horrorvorstellung. Das ist so etwas, wenn ich mir einfach vorstelle, Gefriertruhe auf und du hast nur Spinnen drin.
Also das ist krass. Also irgendwie jetzt, ich verstehe das total, weil so habe ich mich auch gefühlt, aber irgendwie finde ich die jetzt nicht mehr so schlimm.
Ja,
das ist voll geil.
Du bist total locker irgendwie drüber, ja. wo hast du das Gefühl, dass so, ja, war halt dann so.
Ja, irgendwie, das ist wirklich, war Schocktherapie, aber war gut. Ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig gut für mein Leben jetzt, weil jetzt... Also es ist wirklich eine Angst, die weg ist. Ist geil.
Und also wir haben den letzten Schritt noch nicht besprochen. Die werden dann frittiert, also werden die... Also
die werden natürlich auch gewürzt.
Komplett.
Ne?
Also die werden nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, also die Zähne sind raus und dann...
Nee, man isst alles. Da sind noch die Härchen dran, alles. Man sieht das auch alles noch, ne? Und also es gibt auch so ein paar Schritte auf jeden Fall. Dann kommen die noch in so eine Panade und dann noch ein Öl und ein bisschen Salz, Pfeffer und noch ein bisschen Gewürz. Ja, und dann werden die frittiert. Und das ist auch ganz verrückt zu sehen. Wieder einfach so eine Spinne kocht. Hey. Ja.
Also ich bin echt froh, als ich gehört habe, was du machen musst, Kim, dass du den Part hast und ich den anderen. Also
ey, da hätte ich aber auch getauscht. Also wirklich, da war ich so, boah, kann ich nicht lieber das andere machen? Also
ja. Wie ist denn eigentlich die Konsistenz von so einer Spinne? Also ich stelle es mir, ich habe es auch noch nie gegessen, ich glaube auch nicht, dass ich sie jemals machen werde, um ehrlich zu sein. Ich stelle es mir irgendwie, weiß ich nicht, zäh, knorpelig, irgendwie ein bisschen
eklig
vor.
Nee, also die hat ja verschiedene Konsistenzen, ne? Also das Bein schmeckt ja anders als jetzt der Po oder der Kopf, ne? Also es ist ja wirklich eine vielfältige Geschmackswelt, die dahinter, ne, entgegenkommt. Ja, die Beine sind total knusprig. Das hört sich so falsch an. Und der Körper, der ist dann halt auch so ein bisschen so wie Chicken, also so Hähnchenleber.
Ernsthaft?
Ja. Also,
okay.
Ja,
hat gut geschmeckt oder nicht?
Doch, hat. Also, ich will es irgendwie gar nicht sagen, aber ja, hat irgendwie gut geschmeckt. Weil, ja, wenn man sich das jetzt mal komplett nur auf den Geschmack sich konzentriert, dann war es eigentlich echt gut.
Ja.
Ja.
Durch die Gewürze wahrscheinlich auch, oder?
Ja, aber auch.
Also, es wird doch vorher noch ein bisschen gewürzt.
Ja,
okay.
Klar. Das ist
ja,
ne,
klar.
Das
so wie bei jedem Fleisch oder alles, was man irgendwie frittiert. Klar, die Gewürze bringen dann den Geschmack rein.
Ja, aber ich muss auch sagen, die Konsistenz, das war ja auch so ein bisschen das. Also die Konsistenz von dem Körper, ne? Oh Gott. Das war so ein bisschen so, ja, das war schon gut. Also.
Wenn du sagst, wie Hühnchen, also stelle ich mir schon nicht so schlecht vor, tatsächlich.
Aber ja. Da kann doch nicht viel Fleisch dran sein, oder? Ich meine, da ist ja... Ich weiß
also,
ja nicht, oder?
Ich sag ehrlich, so nach 3 Spinnen, ich glaube.
Oh Gott.
Also da hat man schon, ja wirklich, ne? Also ich glaube, irgendwer hatte auch gesagt, dass die so eine Spinne essen und die schon relativ gesättigt davon sind. Also.
Okay.
Auch handgroß, oder? Teilweise.
Die sind, also habe ich noch nie sowas gesehen, wirklich. Die sind, ja wenn ich meine Finger spreize, so groß sind die. Also. Ja. Wild.
Respekt. Hört sich nach einem Life-Changing-Moment
an. So ist es.
Okay. Moritz, was war es bei dir? Du hast einmal Honig geerntet aber jetzt nicht, wie man sich's vorstellt, von Imkern im normalen schönen, weiß ich nicht, irgendwo auf einer Blumenwiese, sondern es ist quasi eine Steilwand in Nepal, wo wirklich ganz auch extrem große Bienen ihre Waben anlegen und wo man sich, glaube ich, nur abseilen kann, um von oben da überhaupt ranzukommen. Dann gab's einmal noch die Muscheln. die, glaube ich, nur in so ganz, ganz heftiger Meeresbrandung irgendwie wachsen und geerntet werden. Habe ich es richtig?
Joa.
Ja.
Je nachdem, wie die Brandung eben auch ist, ne? Kommt okay. Natürlich aufs Wetter an, ob es windig ist, ob der Eingang besteht.
Stimmt. Ja. Dann war auch einmal Brot mit dabei, also ein ganz besonderes Brot. Das muss man jetzt, glaube ich, auch mal irgendwie versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Also das sind sehr große Öfen, wirklich so, weiß nicht, Durchmesser 2 Meter, sowas gefühlt.
Ja, 2 Meter, kommt ganz gut hin.
Genau, und dann, die sind aber so wie so ein Tonkrug nach oben, so ein bisschen, ja, bisschen
zu. So ein Igloo würde ich es beschreiben.
Ja, gute Idee.
Ja, wo oben ein Loch drin ist.
Stimmt, genau. Und dann wird innen drin Feuer gemacht und man geht dann von oben durch dieses Loch quasi nach innen und drückt das Brot an die Innenseite der Wand. Habe ich es richtig beschrieben?
Nämlich gut beschrieben, ja.
Okay, okay. Und dein viertes Dangerous Food war dann noch das, was wir schon gehört haben, eine klapprige Seilbahn über eine tiefe Schlucht, um Tee zu ernten und zu transportieren.
Genau, ja.
Was
das waren meine vier Trips, ja, meine Dangerous Food Trips. Also alle sehr, sehr unterschiedlich und alle irgendwie sehr einprägend, alle irgendwie anders, besonders. Ich glaube, für mich das größte Erlebnis war tatsächlich der Mad Honey, also die Honigernte in Nepal.
Okay.
Da war so das Gesamtkonzept, glaube ich, am besondersten. Also wir waren da wirklich 3 Tage bei den Honey Hunter in dem Dorf, haben dort gelebt, wurden versorgt. Es gab jede Menge Zeremonien mit ganz viel Hirseschnaps und dann eben das große Highlight mit dieser Honigernte, die wirklich extrem spektakulär ist. Und
beschreib uns mal den Weg dahin. Also es hört sich jetzt auch so an, wenn ihr da 3 Tage wart. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, wo man mal schnell mit einem Auto irgendwo hinfährt und abends wieder im Hotel übernachtet. Zumindest klingt so.
Nee, das war schon sehr sportlich. Also ich bin da nach Kathmandu geflogen, kam irgendwie morgens an. Da hieß es ja, dann jetzt steigen wir in die Jeeps und dann fahren wir in das Bergdorf. Okay, ja, fahren wir halt da kurz hin. Das waren insgesamt 200 Kilometer und für die 200 Kilometer haben wir hinzus 12 Stunden gebraucht. Also die Straßen sind da so mies, okay, dass man so langsam nur fahren kann. Es ist so viel Verkehr. Allein die Strecke war schon echt gruselig teilweise.
Verrückt.
Genau, und dann kamen wir da irgendwie spät abends an und wurden von dem ganzen Dorf empfangen. Mit großer Musikbox irgendwie, die haben getanzt, es gab Blumenkränze irgendwie, es war super herzlich alles, ja.
Ach, schön.
Und das
wie leben
war so
die?
Der Ding.
Ist das, also quasi, es hört sich jetzt auch so an, als ob die ganz offensichtlich nicht oft Besuch bekommen. Also ein bisschen dafür spricht, dass sie eben vielleicht auch ein bisschen einfacher leben, kann das sein?
Die leben auf jeden Fall einfacher, ja.
Okay.
Haben aber trotzdem irgendwie alles, was sie brauchen, sind Selbstversorger. Die haben ein Auto für das ganze Dorf, wenn sie dann doch mal irgendwelche Besorgungen machen müssen. Aber wirklich, also ja, Kathmandu ist halt mal so 10 Stunden weg. Es gibt dann noch eine Stadt, die ist in 2-3 Stunden irgendwie so zu erreichen. Aber sonst sind das, ich würde sagen, Bauern, Selbstversorger. Ja.
Hey, krass, wie viele leben da? Weiß man das? Kann man das so erzählen?
Ich glaube, das waren, was haben Sie gesagt, 40 Haushalte.
Mhm.
Und dann halt wirklich von klein bis ganz alt. Also viele Jüngere verlassen dann auch das Dorf, einfach ja, weil es nicht so viel Arbeit gibt, kommen aber dann auch im, ich sag mal, höheren Alter oder Rentenalter, kommen dann auch wieder zurück in das Dorf.
Mhm.
Genau, ja.
Und die sind auch bekannt für den Honig?
Genau, das ist eben ein Dorf, das eben bekannt ist für diese Honigernte, für die Jagd. Und das Besondere, muss man ja sagen, bei dem Honig ist ja, dass der eine halluzinogene Wirkung hat. Das macht den Honig so besonders. Die Bienen ernten den Nektar von Rhododendron und Rhododendron ist giftig. Und das führt eben zu dieser anscheinend halluzinogenen Wirkung.
Man könnte sagen, Rhododendron wächst auch in vielen deutschen Gärten.
Vielleicht hat der
das stimmt. Honig bei uns auch so eine Wirkung.
Ja. Vielleicht ist man auch immer beschwipst.
Nee, aber
also da gibt's wirklich Rhododendron-Wälder.
Okay.
Also,
ja, verstehe.
Und die Qualität des Honigs variiert natürlich auch, je nachdem, ob sie jetzt wirklich nur Rhododendron irgendwie geerntet haben oder vielleicht auch noch von was anderem. Deshalb kann man es auch nie so genau sagen.
Wie ging es denn für euch weiter? Also ihr seid angekommen, ihr wurdet sehr herzlich empfangen. Hört sich an, als ob ihr dann erstmal übernachtet seid oder ging es dann gleich zum Honig?
Genau, nee, wir haben erstmal die erste Nacht dort verbracht, haben unser eigenes kleines Häuschen bekommen. Wir waren ja auch nur zu dritt, neben der Janis, der auch bei Kim mit dabei war, und dann noch ein Kameramann, der Jan. Und dann ging es aber früh morgens los. Es gab erstmal wieder eine Zeremonie. Ich glaube, eine von 10 Zeremonien über die 3 Tage. Das war echt verrückt. Ständig wird irgendwie Feuer gemacht. Man wird, ich sag mal, gesegnet für die Jagd. Es wird einem die Angst genommen und ja.
Hat's geklappt?
Also ich muss echt sagen, also wir sind dann da runter. Das Dorf liegt ziemlich hoch und diese Felswand, wo die Honigbienen ihre Bienenstöcke haben, es war, weiß ich, unten im Tal. Und allein das Runterwandern war so anstrengend. Und wir hatten ja diese Leiter, die haben eine selbstgebaute Strickleiter aus
Bambusfasern.
Ja, das habe ich auch erstmal gesehen. Und die muss man erstmal nochmal reparieren, weil sie damit wahnsinnig zufrieden.
Das verwenden die für einen Superman. Man kommt an und die sagen, wir müssen das erstmal reparieren.
Da dachte ich auch so, okay, wow, spannend. Und dann, genau, hieß es erstmal, ja, wir müssen die reparieren, wir müssen es neu verknoten und so weiter. Und dann ging es los. Da war das komplette Dorf mit dabei. Die sind dann kurz in den Wald, in die Böschung, haben da irgendwie Bambus geerntet, haben dann da irgendwie Fasern aus dem Bambus irgendwie hergestellt. Dann wurde es neu verknotet.
Ach, die Leiter war also so ganz rein. Natural, bio.
Ja, wirklich natural. Okay. Ja. Es war noch irgendwie so ein, ich sag mal, Seil eingewebt, das machen sie mittlerweile, aber traditionell ist es wirklich nur aus Bambus.
Krass.
Genau. Und dann ging's los. Die Leiter ist 30 Meter lang, super schwer, und dann musste man die erstmal da irgendwie fixieren, oben über der Felswand, und dann wird die runtergelassen. Und dann geht's eigentlich auch schon los, dass das andere Team, das läuft runter an die Felswand und macht dann ein Riesenfeuer. Und dann, sobald man Feuer besteht, schmeißen die da grüne, frische Zweige drauf und dann raucht die komplette Wand. Mhm. Und das macht man eben, um diese Bienen, ich sag mal so, dizzy zu machen, dass sie nicht so ganz aggressiv sind und aufzuscheuchen, damit dann die Honey Hunter, wenn die auf die Leiter gehen und den Honig ernten wollen, eben, ja, ich sag mal, freie Bahn haben. Das ist zwar nicht so, aber es soll helfen.
Haben die irgendwas an, um sich zu schützen?
Das war auch meine erste Frage tatsächlich. Die hatten so einen Imkerhut, sag ich, aber sonst was Langärmliches, aber Hände und Füße waren frei. Also keine Schuhe, dadurch haben sie einen besseren Halt auf der Leiter. Und Hände haben sie auch gemeint, nee, eigentlich ist es am besten, wenn man keine Handschuhe anzieht.
Okay, so ganz angenehme Bedingungen zum Honig.
Super,
würde ich mal sagen.
Die haben uns natürlich komplett zugepackt. Ja. Schön, ich hatte eine rote Jacke und hieß direkt, ja, die Bienen, die werden aggressiv bei Farben. Also super.
Perfekt,
richtig,
oh nein.
Ja. Die Bienen sind aber auch ein bisschen größer als normale oder die wir kennen, oder? Die sind, glaube ich, größer, ja?
Mhm. Also die sind anscheinend, es ist die größte Honigbiene der Welt. Ist jetzt nicht vergleichbar wie mit einer Hornisse oder so, aber ist deutlich größer als die Biene bei uns jetzt hier in Deutschland.
Ja. Das heißt, es tut auch richtig weh, wenn die stechen.
Eigentlich habe ich abbekommen.
Ah, nur
so
einen?
Auf den Hinterkopf.
Okay.
Oh. Ja, ich hatte echt Glück irgendwie. Und das hat echt lange wehgetan. Also selbst nach einer Woche irgendwie habe ich noch den Stich gemerkt. Und bei mir sind auch so Lymphknoten hinten am Hals, die ich noch nie irgendwie gespürt hatte, angeschwollen. Und
Verrückt. Ja, aber die anderen, also die aus dem Dorf, die bekommen auch immer Stiche? Oder wie ist das
ja,
da?
Ja, ständig.
Also, okay.
Das ist unglaublich.
Für die
also selbst durch die, durch die Klamotten irgendwie. Und dann der Guppi, das ist so der Haupt-Honey-Hunter, der hat am ersten Tag geerntet und kam halt mit 20 Stichen irgendwie zurück. So.
Hä, verrückt. Boah.
Krass.
Ja, aber
jetzt
ich glaube, die
sind
da nicht.
Du standest also quasi oben an dieser Felswand. Die Dorfbewohner haben jetzt die Leiter repariert oder haben dann gesagt, jetzt geht's los.
Und dann echt schon so eine echt steile Böschung. Und dann wird die Leiter da fixiert, wird runtergelassen. Und die stehen da echt wirklich super entspannt und teilweise auch so Opis mit 70 irgendwie, die dann nochmal kurz davor die Leiter segnen, direkt am Abgrund irgendwie, ja, auch barfuß und.
Ich hätte einfach
und dann geht's los.
Oh mein Gott.
Wäre da auch raus gewesen, da wäre ich ganz, aber ich hab gesagt, nein, sorry,
ich
Leute.
Ich habe ja zum Glück kein Problem mit Höhe durchs Klettern, aber da habe ich mir auch so gedacht, boah, also ich fühle mich nicht ganz wohl, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn die Bienen jetzt irgendwie auf mich losgehen, wie mein Körper reagiert, irgendwie, ob ich, weiß nicht, allergisch nicht bin
gegen,
oder ja, was auch
immer. Ich wollte gerade sagen, dass du nicht gegen Bienen allergisch bist, wusstest du zu dem Zeitpunkt?
Nee,
oder?
Also ich hatte nie Probleme, okay, wenn ich mal gestochen wurde, aber
okay,
ja, sind ja andere Bienen.
Ja, wer weiß. Und unten war kein Netz oder so, was einen aufgefangen hätte?
Nee.
Natürlich.
Nee. Ja. Und die haben auch, also das fand ich auch witzig. Also ich habe halt mein Kletterseil auch dabei gehabt, Klettergurt, alles, ne? Also und die, das Einzige, was die hatten, ist von so einer IKEA-Einkaufstasche, diesen Helikel.
Nein.
Und den binden sich an, die setzen sich dann so in diese Strickleiter und machen diesen Bändel so ein bisschen um sich rum.
Nein, du wirst mich verarschen.
Und dann arbeiten die da fröhlich vor sich hin.
Und krass. Ja.
Das heißt, du bist nicht auf die selbstgemachte Leiter gegangen.
Also am ersten Tag bin ich gar nicht auf die Leiter.
Okay.
Das war die Aufgabe von den Locals. Und am zweiten Tag hieß es dann, ja, die Bienen werden dann sind auch nicht mehr so aggressiv nach dem ersten Tag. Und dann darfst du. Und dann habe ich mir schon so überlegt, oh, soll ich das wirklich machen? Es war echt ein Hin und Her. Ich war mir so, oh ja, ich mach's, komm, ich probiere es, ich möchte unbedingt mitmachen, irgendwie das Erlebnis. Dann wieder so, oh, schon gefährlich. Und am Ende hat eigentlich das Dorf entschieden, dass ich nicht auf die Leiter darf. Weil sie selber dieser Leiter nicht zu 100% vertrauen. Das fand ich dann auch eine tolle Nachricht. Irgendwie so. Die haben mich gefragt, wie viel ich wiege. Und das sind echt, also die sind alle sehr, sehr klein und schmächtig. Hm. Und ja, ich wiege halt wahrscheinlich 20 Kilo mehr als die. Und dann als zusätzliche Person hätten sie das Risiko als zu hoch gesehen.
Verstehe. Genau. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber quasi, also man muss sich dann wirklich vorstellen, die hängen dann quasi in dieser Wand und klopfen dann wahrscheinlich die Waben da ab vom Fels. Und das wird unten aufgefangen, nehme ich mal an. Oder nehmen sie das mit hoch? Oder?
Auch, ja. Okay. Also die haben so echt lange Bambusstecken, weil die Wand ist überhängend und dadurch hängt man weit weg von der Wand an dieser Strickleiter und dann haben die so ganz lange Bambusstäbe, an denen wie so ein Spachtel ist, so ein Malerspachtel, und an einem anderen Bambusstab haben sie einen Eimer und dann machen die zeitgleich den Eimer halten und mit dem anderen die Wabe abkratzen und dann fällt diese Wabe, wo dieser Honig drin steckt, in den Eimer und der wird dann hochgezogen.
Verstehe.
Hey, genau. Für mich hört sich das so an, als ob der Kilopreis bei unbezahlbar liegen würde.
Der ist echt abgefahren, ja. Also ich glaube, bis zu was, 150 Euro oder irgendwie so.
Wow, nicht wenig.
Aber ich glaube, das hängt jetzt nicht unbedingt damit zusammen, dass der so schwer zu gewinnen ist, sondern tatsächlich wegen dieser Wirkung, der
man dir nachsagt. Ja. Man sieht ja im Film, du probierst den ja auch, den Honig, und dann sagst du, glaube ich, noch ganz kurz so ein bisschen so, ja, erstmal spüre ich nichts, was mich jetzt aber noch interessieren würde, kam danach noch irgendwas? Also so 10 Minuten später, eine halbe Stunde später noch irgendwas?
Also der Kameramann, der Jan, meinte, boah, du hast voll die roten Augen bekommen. Aber ich glaube, ich habe eigentlich nichts gespürt. Wir waren, glaube ich, einfach wirklich richtig fertig von dem Tag. Wir waren alle super müde, ob das jetzt von dem Tag war oder vielleicht auch von dem Honig, schwer zu sagen. Aber
verstehe ich gut.
Ich habe jetzt keine Schlümpfe gesehen.
Verstehe ich gut. Ist ja oft so, dass es manchmal so Sachen gibt, die zwar irgendwie von allen irgendwie hochgepusht werden oder in den Medien irgendwie hochgepusht werden und dann hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, so wenn man es mal selber ausprobiert hat, auch nicht so das Ding. Was ja auch schon meine zweite Frage wäre bei den 4 Sachen, die ihr probiert habt. Also sagen wir es mal, wie schon gesagt, das ist oftmals so, gab es denn da was, wo ihr gesagt habt, so, also das fand ich jetzt ein bisschen overrated, das ist gar nicht so, wie alle sagen, so krass.
Also ich fand's krass bei dem Fugo. Also der wird ja auch dann bei Geschäftsessen und wirklich für richtig teuer auch verkauft. Und geschmacklich, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie nicht so ausgebildete Geschmacksknospen habe, aber also für mich hat das einfach fast nach nichts geschmeckt, ne? Also es war okay, aber es war jetzt nicht so wow. Also dafür, dass ich mir irgendwie mein Leben riskieren würde oder so viel Geld ausgeben würde.
Der war aber roh, als du ihn probiert hast, oder? Soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, also der wird ja eigentlich immer
roh. Okay. Verstehe. Ich habe nicht so
überhaupt genau Mochi.
Hä? Wieso Mochi?
Wir reden gerade von Fugu. Fugu ist der Kugelfisch.
Von Fugu. Das ist tatsächlich klar.
Aber du weißt gar nicht, weißt du nicht, was ein Mochi ist?
Nee.
Hast du noch nie probiert?
Nee.
Hä, verrückt, das ist so klebriger Reis.
Ich war schon mal in Tokio, aber ich glaube, ich habe nicht so, wie du das da hattest, dieses klumpig, Also, klebrige, das habe ich nie gegessen.
Ach, verrückt. Also wir haben die ja auch in Deutschland im Kühlregal, ne, im Kühlfach,
muss ich mal gucken.
Aber die sind, okay, die sind echt gut. Also die sind auch nicht so klebrig. Da ist die Mochi-Schicht ja so relativ dünn. Aber in Japan, da war es echt krass. Da war die Schicht wirklich sehr dick. Ja.
Das heißt, der Kugelfisch, der giftige Fugu, war ein bisschen für dich deiner Meinung nach overrated?
Nee, ja, ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt bei denen ist, wenn die das einfach im Restaurant essen, ob die dann auch wissen, wie das alles hergestellt wird und was da alles hintersteckt. Aber ich habe das ja alles gesehen und habe das richtig gesehen, wie der halt dann auch so zerlegt wurde und so. Und ich weiß nicht, das hat mir auch den Appetit auf jeden Fall verschlagen.
Wieso, was passiert da?
Also erstmal braucht man ja eine Ausbildung dafür.
Ne? Okay.
Und man muss auch eine Prüfung halt schaffen, ne, um das überhaupt machen zu dürfen. Und dann dachte ich, ich bekomme ganz normal halt von so einem ausgebildeten Mann, ne, der da wirklich schon 40 Jahre den Fugu filetiert hat, ne, bekomme ich so einen Fisch. Und dann kam auf einmal diese 11-Jährige rein. Ey, nee,
das war eine kleine Überraschung. Ich habe schon gehört von den Kollegen, die es gedreht haben. Das wusstest du vorher gar nicht.
Nein, also das ist ja insane. Also das fand ich auch eigentlich gar nicht witzig. Also ich habe das gar nicht geglaubt.
Ja, ich kann das in dem Moment total verstehen. Ja,
wir machen so einen kleinen Witz jetzt hier am Rande, ne? Nee, und dann hat sie das da auf einmal gemacht. Und sie kam nicht mal oben an den Tisch ran, um das zu schneiden. Also sie musste sich auf so einen Tritt stellen, um überhaupt, ne? Und dann hatte sie dieses große Messer in der Hand. Das sah total falsch aus in dem Alter, ne? Ich weiß gar nicht, was hat man da gemacht? Aber doch kein Fisch und so einen giftigen Fisch aufgeschnitten. Das fand ich total verrückt. Und ja, dann...
Und dann kam ein bisschen die Enttäuschung beim Essen, weil eigentlich gar nicht so geil,
nee,
wie alle sagen.
Nee, mit der Soße war es dann okay, ne? Aber dann hast
du
halt
so
auch,
oft?
Ja,
so oft?
Soße
wie
ist
so
es.
Oft? Okay.
Aber ich habe halt auch die Haut probiert, ne? Weil die meinten, da steckt ganz viel Kollagen drin. Und das finde ich ja gut, ne? Ich möchte natürlich auch so eine aufgepolsterte Haut, ne? Wäre ja irgendwie jeder. Und dann habe ich mir die Haut da reingezogen. Und ich habe halt die Frau gesehen und sie hatte halt wirklich gute Haut. Und dann habe ich mir das da reingezwungen, aber geschmeckt hat es auf jeden Fall nicht. Naja.
Ja. Verstehe.
Sehr geil.
Ah, und was ich auch voll krass fand, die war ja dann, also die kleine Karina hieß sie, glaube ich, Karin, und sie war dann mit ihrer Mutter da und die Mutter hat wohl auch die Prüfung gemacht, aber ist einfach durchgefallen. Also die Tochter hat es geschafft und die Mutter nicht. Und ich war, wie, oh Gott, wie krass.
Das ist so, da denkt man sich auch so, okay, wie merkt man überhaupt, dass man bei so einer Prüfung dann durchfällt? Weil, also okay, man wird geprüft, dass man einen Kugelfisch so auseinandernehmen kann, dass er nicht mehr giftig ist. Mhm. Muss das dann jemand probieren, um zu merken, dass jemand durchgefallen ist?
Ja, krass,
oder
ne?
wissen wahrscheinlich die Prüfer dann schon selber, die sehen das ja wahrscheinlich dann.
Es gibt da halt zwei verschiedene, ja, so wie so ein Tablett. Und da werden dann links halt die nicht giftigen Teile draufgelegt und rechts die giftigen. Ja, also mit einer Links-Rechts-Schwäche habe ich auch gesagt. Gar nicht gut hier. Ja.
Verstehe ich. Also der Kugelfisch overrated. Moritz, was war's bei dir?
Overrated?
Oder gab es das
also
gar
bei
nicht?
Bei mir ging es ja gar nicht unbedingt um,
ja, das stimmt. Das
um
stimmt.
Das Essen, sondern das eher um vielleicht die Zubereitung oder die Gewinnung, ob die gefährlich ist.
Aber ist ja umso besser, also, wenn alles krass war, was du gemacht hast, dann ist ja auch cool.
Nee, war schon krass. Also die Percebes, also diese Entenmuschel, ich glaube tatsächlich, dass das sogar der gefährlichste Job war jetzt von den Vieren. Aber der Geschmack hat mich jetzt auch nicht umgehauen. So, das ist auch eine echte Delikatesse irgendwie, zahlst du Unmengen an Geld. Und am Ende hast du da irgendwie so eine komische Muschel, die auch noch irgendwie komisch aussieht. Und dann schmeckt es halt nach Meerwasser. So,
beschreib uns nochmal ganz kurz, worum es da ging und wo ihr die quasi geerntet habt. Wo wart ihr da eigentlich?
Also man nennt es Percebes oder die Brandungsmuschel, Entenmuschel. Und wir waren in Galicien, in Spanien unterwegs. Und da wird diese Muschel an der Küste geerntet. Und Brandungsmuschel deswegen, weil die wirklich ja häufig da vorkommt, wo die Brandung eben auch gut abgeht. Mhm. Und da, also ich glaube, es sterben regelmäßig oder jedes Jahr regelmäßig eben die Fischer auch, wenn die Bedingungen halt extrem sind. Ich hatte das Glück, dass es bei mir echt entspannt war. Also wir hatten kaum Wind, wir hatten kaum Wellengang. Und selbst da war es irgendwie komisch, weil man konzentriert sich so auf seine Arbeit, man schabt diese Muscheln ab und wenn man dann irgendwie mal nicht das Meer im Blick hat und dann kommt doch mal eine Welle, spült sein doch schnell mal irgendwie gegen den Felsen oder unter den Felsen. Ja, das
war unterschätzt
schon
man so brutal, gell? Weil das ist natürlich auch so, man denkt sich eigentlich so, naja, so ein bisschen Meeresrauschen, ein paar Wellen irgendwie, das kann ja auch gar nicht so schlimm sein, da jetzt ein paar Muscheln irgendwo im Stein abzukratzen.
War doch schon mal schnorcheln.
Ja, genau, das ist so das, was man so ein bisschen im Kopf hat.
Ja, aber vom Geschmack hätte ich auch gesagt, also overrated.
Okay. Verstehe. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Was war denn da die größte geschmackliche Überraschung von dem, was ihr probiert habt?
Oh. Also bei mir war es das Brot.
Ja? Echt?
Das überrascht mich jetzt.
Ich hätte jetzt nicht drauf getippt.
Also ich meine, was hatte ich? Ich hatte Honig. Ja. Der war super lecker. Aber war jetzt nicht überraschend.
Okay.
Schwarztee kennen wir alle, glaube ich. War lecker natürlich dort, aber ja, kannte man. Die Persebes war
schon
nicht mein Fall.
Ja?
Und dieses Brot war echt, also weil wir es halt auch echt super frisch gegessen haben, das war super fluffig, es war warm irgendwie, es war salzig, hat mich schon überrascht. Vor allem, ich meine, als Deutscher irgendwie, der deutsches Brot gewohnt, das hat mir schon echt Ansprüche, würde ich sagen. Und es hat mich sehr positiv überrascht.
Also seitdem ich das gesehen habe, habe ich auch so ein Craving da drauf, ne? Also wirklich, das sah so lecker aus. Oh, so frisch. Ja, das hätte ich auch gern probiert. Ja.
Sehr gut.
Was war es bei dir, Kim? Die größte Überraschung?
Auf jeden Fall die Spinne.
Okay.
Weil ich mir das auch gar nicht hätte ausmalen können.
Hat sich schon ein bisschen angedeutet
vorhin. Nee, ja, auf jeden Fall. Ja, weil der Mochi war okay. Also der Fisch war jetzt, wie gesagt, auch nicht so krass geil. Der Pilz war auch okay. Also ist jetzt auch nicht mein Lieblingsessen. Aber die Spinne fand ich eigentlich mit am leckersten sogar. Also das hätte ich niemals gedacht. Aber ja, war gut gewürzt.
Cool.
Sehr cool, sehr cool. Was davon würdet ihr nochmal, also quasi ich nehme jetzt an, Brot und anscheinend die Spinne. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, würdet ihr das nochmal essen beim Brot? Habe ich schon rausgehört? Ja, klar. Moritz nickt auch. So, ja, klar.
Nee.
Aber jetzt, Kim, jetzt bin ich mal gespannt. Würdest du es nochmal essen?
Boah, kommt drauf an. Also, ne, auf die Umstände. Jetzt einfach hier, jetzt wo ich so in Deutschland bin, da ist es ja nicht nötig, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich nochmal irgendwie in der Natur ausgesetzt sein sollte, dann weiß ich Bescheid und dann würde ich das auch nochmal essen. Weil
alles
vorher habe ich gesagt, ich würde lieber verhungern, habe ich vorher gesagt. Ne? Also, dass ich wirklich einen Monat nichts esse, hätte ich lieber gemacht. Aber jetzt hat sich da meine Meinung geändert, jetzt würde ich lieber die Tarantel essen. Ja.
Ich verstehe schon, sollte es jemals zu der Situation kommen, dass ich irgendwie mit dir, Kim, allein im Wald bin, brauche ich mir keine Sorgen machen. Kim, holt eine Tarantel raus.
Wir machen das Ding, wir rocken das. Ganz easy.
Alles klar,
dann müsst ihr... In Deutschland müsst ihr halt viele Spinnen sammeln.
Ja,
die gibt es dann nicht so in der
das
Größe.
Stimmt. Das stimmt.
Dann machen wir dann Spinn-Cornflakes.
Genau.
So kleine.
Moritz, Kim, ich sag schon mal vielen herzlichen Dank an euch beide. Es kann ich ja schon mal verraten, es wird nicht das Letzte gewesen sein, was ihr für uns probiert. Denn wir suchen schon wieder neue Dangerous Foods für euch raus, wo wir euch dann hinschicken können. Ich bin schon gespannt, was es da wieder wird und wie es euch dabei geht. Für heute sage ich schon mal vielen herzlichen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank.
Sehr cool.
Und wer Kim und Moritz nochmal beim Tarantelessen oder beim Honig abschlagen zuschauen will, dem empfehle ich natürlich Dangerous Food auf Join, jederzeit kostenlos streamen. Das war's für heute. Ich bin Peter Kreiner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.